Vielen Dank. Danke. Ja, ihr seht schon, was heute das Thema ist. Und Gerhard hat in seiner Predigt über Psalm 1, den Psalm 3, mehrfach erwähnt, eher die negativen Seiten vom Psalm 3. Aber das ist gar kein Problem, weil wir werden den heute miteinander betrachten. Wir gehen ja so frei, die Prediger dürfen sich was aussuchen, das ist bei uns ja nicht immer der Fall, man darf sich aussuchen, worüber man predigt, aber Psalm und Gebet muss es sein. Ja. Und ich habe gedacht, heute ist Sommerfest, dann nehme ich nicht so einen ganz langen, sondern einen eher kürzeren, den man sich merken kann. Neun Verse und er ist auch schön eingeteilt, das ist alles ganz klar. Und da steht, ein Psalmlied oder ein Harfenlied von David, als er vor seinem Sohn Absalom auf der Flucht war. Manche von uns kennen die Geschichte, manche versuchen gerade sich zu erinnern, was war da so los. Absalom, einer der Söhne Davids, und er war auf der Flucht vor dem. Man kann das nachlesen. Jetzt haben wir vorher auch schon eine Geschichte gehört. Die kann man in Könige nachlesen. Das hier kann man in 2. Samuel nachlesen. Das wird recht ausführlich geschildert. Und ich möchte versuchen, das kurz zusammenzufassen, weil das ist eine sehr lange und diffizile Geschichte. Der Absalom, eben einer der Söhne Davids, nun hatte David ja viele Söhne, ungünstigerweise von verschiedensten Frauen. Das ist nicht zu empfehlen. Das hat nie was getaugt. Kann man auch beim David nachschauen. Ja. Es gab nämlich einen anderen Sohn, das war der Amnon. Und der Amnon, ja, der lebte als Königssohn vor sich hin und hat sich eines Tages verliebt, und zwar in seine Halbschwester, in die Tamar. Und die Tamar war eine Schwester, eine leibliche Schwester von Absalom. Und er hat sich nicht nur verliebt, er wurde krank vor Liebe und auch nicht mehr ganz wirklich krank im Kopf. Er hat gesagt, die muss ich haben, sonst sterbe ich. Und dann hat er einen Trick angewandt, um sie da in sein Haus, in sein Zimmer zu haben. Hat sich krank gestellt und hat die dazugeholt und hat dann alle anderen weggeschickt und hat die vergewaltigt. Ein Unding in der Familie von David, seine eigene Halbschwester zu vergewaltigen. Nachdem er das dann getan hat, hat gesagt, jetzt will er sie nicht mehr und sie soll sehen, dass sie wegkommt. Auch unmöglich. Und sie sagt, das, was du mir jetzt antust, dass du mich wegschickst, ist noch schlimmer, als was du mir eben angetan hast. Sprich doch mit dem König, interessant, sie sagt nicht mit unserem Vater, sondern mit dem König, der wird das regeln, dass wir heiraten können. Aber der Amnon wollte nicht mehr. Und dann ist sie verzweifelt und traurig, sie war geschändet für ihr Leben. Und sie läuft nach Hause, in ihr Haus, und der Absalom bekommt das mit. Und ich finde den so herzlos. Der sagt, nimm dir es nicht so zu Herzen. Bitte? Aber er war nicht aufrichtig. Er wartet nur 2 Jahre ab, nur 2 Jahre. Lädt die Königssöhne zu einem Fest ein und hat er war ja auch ein Heerführer und hat seinen engsten Vertrauen, seiner persönlichen Leibwache als Prinz, hat er gesagt, wenn ich euch ein Zeichen gebe, dann bringt den Amnon um. Den Amnon. Das ist die Rache für das, was er damals meiner Schwester Tamar angeht. Er hat zwar gesagt, nimm du dir das nicht zu Herzen, aber das war nicht die Wahrheit. Sondern er hat nur gedacht, dass erledigen wir später. Und genauso wird das auch. Er lässt den umbringen. Und er weiß, das wird sein Vater über die Hutschnur gehen. Er lässt ihn umbringen und flieht sofort außerhalb des Landes nach Geschur. Da waren die Philister noch zu stark und er wusste, David wird jetzt keinen Krieg riskieren, um seinen Sohn von dort holen zu lassen. Dort wartet er 3 Jahre ab. 3 Jahre, der König sehnt sich schon wieder nach seinem Sohn, aber die Beziehung ist nicht geklärt, es ist alles katastrophal innerhalb der Familie. Und dann ist mal wieder Joab auf dem Plan und der Joab sagt, König, ich sehe es dir doch an, ich schilder das ein bisschen mit einem eigenen Worten, du vermisst deinen Sohn, ich weiß von Absalom, der würde auch gern zurückkommen. Ja, gut, dann lassen wir ihn, er darf wieder nach Jerusalem kommen. Und irgendwas ist in dem David noch nicht heil, weil als der dann nach Jerusalem kommt, dann sagt der David, er darf nach Jerusalem kommen, aber er darf nicht in mein Haus. Ich begrüße ihn nicht. Das ist natürlich keine Versöhnung. Das bleibt ja auf halbem Weg stecken. Dann ist er 2 Jahre in Jerusalem. Das wird alles dort genau aufgeschildert. 2 Jahre in Jerusalem und der Joab war erst noch Fürsprecher für den Absalom, hat aber gemerkt, das klappt nicht so ganz und dann lässt er sich da auch auf nichts mehr ein. Und dann zwingt der Absalom den Joab, dass er doch wieder Fürsprecher wird, weil er lässt einfach dem Joab sein Kornfeld niederbrennen. Der Joab wollte nicht mit ihm reden und dann zündet er das an. Und wenn man jetzt eine Fackel in ein Kornfeld wirft, das ist auch heute, das löscht keiner mehr, das ist vorbei, die Ernte ist weg. Daraufhin kommt der Joab dann zum Absalom und tobt darum, ja, sagt er, du bist ja nicht gekommen. Also da waren 2 Dickköpfe so richtig beieinander. Und dann bewirkt aber der Joab mit einem Trick, dass David doch wieder mit ihm redet und er wird überredet und gut, er darf den König wieder sehen. Und es scheint, dass die Sache versöhnt ist. Und der Absalom scheint aber nicht so ganz versöhnt zu sein. Er hat dann noch eine Idee. Er nutzt ein altes Problem im Land aus. Wir wissen, es gab ja 12 Stämme, war ein Israel. Israel bestand aus 12 Stämmen. Und er wusste, es gibt da so eine Grenze in Israel, so eine Empfindungsgrenze, und die gibt es überall. Ja. Wir waren gestern im Burgenland und der junge Mann, der dort wohnt, sagt, da hinten bei der Baumreihe, da ist der Lichtblick, da ist die Steiermark. Ja, das salbt unser Herz, oder? Ja. Und da merken wir, das ist überall, ständig muss man überwinden diese Sachen. Die sind auch in der Familie, die sind im Volk. Und der nutzte das aber damals aus. Er ist ans Nordtor in Jerusalem gegangen. Da, wenn die Leute von Israel kommen und hatten ein Problem von Norden her und wollten, dass der König ihnen recht spricht, dann hat er schon mal mit dem geredet als Königssohn und sagt, ja, der König, der ist halt ein echter Jude, der ist halt aus Judäa und ja, der wird euch schon vielleicht hören, aber wenn ich König wäre, dann würdet ihr sicher recht bekommen. Und das macht er, wie lange? 4 Jahre. Wenn wir das jetzt zusammenzählen, dann gibt es in der Familie David 11 Jahre ein Problem und mir kann niemand erzählen, dass der David nichts davon wusste, und er löst das nicht. Das war eine Schwäche Davids, dass er seine Söhne da nicht, vielleicht hatte er auch zu viele, er war überfordert, er hätte da ein paar ordentliche Erzieher gebraucht. Auf jeden Fall klärt er das nicht. Es wird mittendrin berichtet, da wurde David zornig, Punkt, und dann geht die Geschichte weiter. Nichts geschieht. Nach der Vergewaltigung an Tamar. Er wurde zornig, aber er tut nichts, er klärt das nicht. Weder so noch so. Und so ist das über 11 Jahre in der Familie und dann im Volk passiert. Und dann hat Absalom wieder ein Fest ausgerufen. In Hebron. Wo wurde David zum König gesalbt? In Hebron. Was macht Absalom dort? Ein Fest und lässt sich zum König ausrufen. Es sollen dann alle rufen, dort in Hebron, Absalom ist König. Mitten im Stammesgebiet von Juda. Alte, nicht zu Israels Zeiten Hauptstadt, aber es war nicht irgendeine Stadt. Er wusste schon, warum. Dort hatte David die ersten 7 Jahre regiert, in Hebron. Und dort beginnt er den Aufstand. Der war nicht dumm. Das war ein gerissener, hinterhältiger Sohn. Und dann zieht er, es gibt dann noch eine Beratung, und er zieht dann mit einem großen Heer nach Jerusalem. Und David wird das angesagt und sagt, das gibt hier ein Blutbad. Häuserkampf ist immer das Schlimmste. Auf offener Steppe einen Krieg zu führen, ist schon schrecklich. Aber ein Häuserkampf in der Stadt, er will Jerusalem schonen, es ist besser, er verlässt die Stadt. Und das war die Situation, als David auf der Flucht war und Absalom hatte wirklich viele Gefolgsleute. 100.000 reichen nicht. Ja. Und dann lesen wir das hier. Als David auf der Flucht war, auf der Flucht vor dem eigenen Sohn. Und noch eine Bemerkung, die da in dem ganzen Text drin ist. Absalom hatte keine Kinder und hatte sich deswegen schon ein Denkmal im Königstal aufgerichtet. Wann richtet man sich ein Denkmal im Königstal auf? Wenn man einen Königsanspruch hat. Es gab noch andere Söhne. Die Thronfolge war noch längst nicht geklärt. Ein paar Verse daneben steht, dass er 3 Söhne hatte. Also er hat das Denkmal sehr früh aufgestellt. Ja? Wenn man 22 ist und hat noch keine Söhne als Prinz und stellt schon mal ein Denkmal für sich auf, weil man ja keine Söhne hat, so irgendwie. Also das war ein schräger Vogel. Und der verfolgt seinen eigenen Vater und alle, die bei ihm sind. Und David ist durch das Kidron-Tal Richtung Osten geflüchtet, Richtung Jordan und noch über den Jordan und bis nach Mahanaim, ist so eine Bergfestung auf der anderen Seite, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und dann lesen wir das Gebet, was David dort betet. In dieser katastrophalen Situation. Deshalb habe ich oben drüber geschrieben, Notzeiten. Niemand von uns, glaube ich, hat Ähnliches erlebt. Ich habe keine Kinder, die mich verfolgen können. Aber auch, soweit ich das von euch weiß, niemand wurde es von seinem eigenen Sohn aus der Stadt vertrieben, ja, und musste über den Jordan fliehen. Herr, es sind viele, die mich bedrängen. So viele stehen gegen mich auf. Es war ja nicht nur der Absalom, sondern der Absalom hatte viele Anhänger, die zu allem bereit waren. Viele gibt es, die von mir sagen, selbst Gott rettet ihn nicht mehr. Selbst Gott rettet David nicht mehr, den David, der den Goliath besiegt hatte, nämlich mit Gott. David steht vor Goliath und sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn, Zebaoth, der Schlachtreihen Israels, und besiegt den Goliath. Und jetzt sagen die Leute, der Goliath war eins, aber in dieser Situation, selbst Gott rettet ihn nicht mehr. Letztens ist ein paar Monate her, in einer Talkrunde gesehen, ich denke fast, ich weiß das Thema nicht mehr, wo es darum ging, und einer von denen, die dort saßen, völlig weltliche Talkrunde im Fernsehen, so eine Gesprächsrunde, und einer sagt, boah, das kann nur noch der liebe Gott retten. Und ein anderer sagt, nicht mal der. Und ich merke, das krampft sich sofort in mir, nicht mal der, nein, undenkbar. Und niemand sagt was. Und das blieb so, nicht mal der. Natürlich nicht. Wenn Gott morgen eine neue Welt braucht, macht er heute Nacht eine. Aber das ist, was auch immer da das Thema war. Aber da merkt man, so, das ist so die Ebene. Pah, David ist Geschichte. Das ist vorbei. Der ist geliefert. Nicht mal Gott rettet ihn mehr. Nicht, dass Gott das nicht kann, das haben die Israeliten nicht geglaubt, aber sie haben gedacht, ist vorbei. Gott hat ihn fallen lassen. Was macht David in diesen Notzeiten? Wir haben das schon gesungen, wir haben das eigentlich schon gehört, wir haben das schon gebetet, wir wissen das, Gott sei Dank. Er als nächstes, was er schreibt, aber du Herr, Er hat nicht diesen Blick, Gott rettet mich nicht mehr. Er sagt, aber du, Herr, bist ein Schild um mich her. Du bist meine Ehre. Du richtest mich auf, wo auch immer er den Blick her hatte. Immer wieder schrie ich zum Herrn. Wir haben es nicht letzte Woche, 14 Tagen vom Gerhard gehört. 150 Psalmen gibt es, 73 hat David geschrieben. Und an ganz vielen Stellen können wir lesen, wie er zum Herrn schrie. Ein kurzes Beispiel, ist leicht zu merken, wir lesen ja gerade Psalm 3. In Psalm 13 ist ein Beispiel, wie das ausgesehen haben kann. David schreibt, wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Es könnte sein, dass er den in dieser Situation auch gebetet hat. Wie lange noch verbirgst du dich vor mir? Wie lange noch sollen die Sorgen mich quälen? Tag für Tag Kummer in mir. Wie lange noch wird der Feind mich bedrängen? Schau doch her, antworte mir, Jahwe, mein Gott. Gib Licht meinen Augen, dass ich nicht in Todesnacht falle, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn erledigt. Dass meine Bedränger nicht jubeln, weil ich ins Wanken kam. Und dann kommt Vers 6, die Veränderung, die wir so oft in den Psalmen haben, im Gebet schon, im Gespräch mit Gott schon kommt die Veränderung. Ich baue auf deine Gunst. Sehr ähnlich wie das, was der Christian zu Anfang vorgelesen hat. Ich baue auf deine Gunst. Mein Herz soll über deine Rettung jubeln. Die Rettung ist noch nicht da. Mein Herz soll über deine Rettung jubeln. Singen will ich dir, Herr, denn du hast mir Gutes getan. Das scheint mir so ein Gebet zu sein. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Wir haben andere Feinde. Evelyn hat schon mögliche Feinde genannt. Zweifel, Sorgen. Vielleicht auch ein Nachbar, der dir wirklich das Leben schwer macht. Kenne nicht alle Situationen. Vielleicht sind es Existenzängste. Eigentlich geht es mir gut, aber es könnte ja, was weiß ich, was alles kommen kann. Gestern Abend fuhren wir vom Süden da herauf und es war ein ordentliches Gewitter da im Murtal hinunter. Und wir kommen da so bei Frohnleiten entlang und auf einmal ist auf unserer Spur ein Baum sehr tief über der Autobahn. Und wir waren schon nicht mehr so schnell, weil es hat einigermaßen geschüttet und wir sind dann noch auf die linke Spur und da war so eine Lücke, die Äste haben uns noch gestreift. Aber wir waren ganz dankbar, als wir da durch waren. Ja? Weil auch mit 60 in einem Baum, der da im Dunkeln ist, ist zu schnell für einen Baum. Das ist, ja. Und wir waren dankbar, aber wir hatten jetzt nicht die Angst in uns. Insgesamt waren wir da noch recht friedlich unterwegs. Aber manchmal machen uns Ängste zu schaffen. Oder diese Gedanken eben, ich bin nichts wert, was du vorher auch gesagt hast, ich schaffe das nicht. Das wird sowieso nichts. Das wird noch ein schlechtes Ende nehmen. Das ist ja gar so ein Sprichwort. Ich weiß nicht, welche Feinde dich immer wieder annagen. Kann alles Mögliche sein. Was ist dann die Lösung? Noch eine Versicherung? Vielleicht eine Versicherung gegen Blitzschlag? Nicht schlecht, aber wenn der Blitz kommt, immer im Auto leben, weil da ist man ja sicher vor Blitzen, na, auch nicht schön, keine gute Alternative. Immer wieder schrie ich zum Herrn. Das ist die Lösung von David. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist die Lösung. In dieser aussichtslosen Notzeit, als ein ganzes Heer von Israel hinter ihm her war. Es gab ja dann in dieser Situation, damals bei David, gab es ja zwei Ratgeber für den Absalom. Und der eine sagt, ich will 12.000 Leute nehmen und jag dem David nach und ich werde nur den David eliminieren und dann komme ich zurück und unterwerfe dir, Absalom, ganz Israel. bitte, 12.000 Männer, bewaffnete Männer, das ist schon ein richtiges Heer. Und der andere sagt, und er wollte bewusst einen falschen Rat geben, der den Absalom letztlich zu Fall bringt. Er packt den Absalom bei seinem Hochmut und er sagt, ich werde durch ganz Israel ziehen und alle wehrfähigen Männer versammeln und dann wirst du an der Spitze von einem Riesenheer, was du gar nicht zählen kannst, wirst du hinüberreiten und wirst deinen Vater und alle seine Nachfolger eliminieren. Und das begeistert den Absalom. Er sagt, das machen wir. Ja, er an der Spitze von allen. Das trifft sein Herz. Das machen wir. Und wir wissen, das wird ihm dann zur Falle. David schrie zu dem Herrn. Und was geschieht dann? Gott antwortet. Ich hoffe, ihr habt das auch schon erlebt. Wir haben das schon erlebt, miteinander. Gott antwortet in der Situation. Das Problem ist noch nicht gelöst. Das sehen wir im nächsten Vers. David sagt dann, ich legte mich nieder und schlief ein. Ich bin erwacht, weil der Herr mich hält. Er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Ich hätte ja so gern gewusst, was der geantwortet hat. Ja. Mose hat er einmal geantwortet, als Mose zum Herrn schrie, seid ruhig, ich erledige das. Ja. Seid stille, ich bin der Herr. Jetzt brauche ich mal zwei Freiwillige, um das zu verdeutlichen, wie es dem David da ging. Flavio. Das ist schon sehr gut. Ja, ungefähr so einen wie Flavio. Ich brauche noch einen, zwei Freiwillige. Ein Michael, das ist auch so ein Freiwilliger, ja. Genau. Das ist manchmal so, Valerika hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass Michael ein Freiwilliger ist. Das ist nämlich, weil wir hier keine starken Bäume vorne haben. Ja, ihr schafft das. Ja. Genau, das sind zwei steirische Eichen, die sehen ein bisschen aus wie judäische Terebinden. Das ist ganz, ganz in Ordnung. Genau, als der David die Antwort von Gott hatte, dann hat er gesagt, jetzt kann ich schlafen, bis dahin nicht. Bis dahin hat er zu Gott geschrien. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt eben Herzensfrieden in meine Situation. Ich werde mein Schlafkissen nehmen, das mit dem Herz drauf, und dann lege ich das hier rein, hänge meine Hängematte zwischen diese zwei starken Bäume und dann lege ich mich nieder. Na, ich will sie schonen, heute ist heiß. Ja. Ja, sie haben noch nicht Mittag gegessen, sonst wäre das ja kein Problem. Ja. Vielen Dank, ihr macht das großartig. Ja. David legt sich schlafen. Und in Vers 7 sagt er, ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die meine Seele von allen Seiten umstellen. Das ist mal ein Frieden. Mittendrin. Er weiß, das sind genügend Feinde, um uns dreimal zu umzingeln. So wie das, was die Evi geschildert hat von dieser Stadt, in der später, in Samaria, da wo das Volk Israel drin war. Das sind genügend, um uns locker zu umzingeln, das weiß er. Wir haben menschlich gesehen keine Chance. Aber der Herr hat geantwortet. Der Herr hat ihm eine Antwort gegeben. Und daraufhin kehrt Frieden ein. Und vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt. Jetzt habe ich noch selber wenig existenzielle Nöte. Und ich habe mich gefragt, was war so in unserer Familie, würde sagen, wir sind eine sehr stabile Familie. Aber dann habe ich mich erinnert, meine Mutter hatte eine sehr arge Krankheit, also Krebs bekommen. Und sie musste operiert werden. Und ich weiß noch genau, als sie in der Tür stand und sagte, ja, ich werde dann morgen operiert. Ich gehe davon aus, wir sehen uns hier wieder, wenn nicht, drüben. Das war die Ansage. Vielmehr wurde darüber mit ihr nicht geredet. Aber so als junger Mann habe ich gedacht, okay, wir gehen davon aus und dafür beten wir auch alle, wir sehen uns hier wieder. Es ist auch genau so geworden. Aber sie hat Frieden für beides. So wie der Herr das führt, sie hatte keine Verheißung, dass sie hier, keine Verheißung, soweit ich das weiß, dass sie hier leben wird, aber sie hatte den Frieden, den Herzensfrieden in der Notzeit. Und sie wusste, wie man zum Herrn schreit. Sie hatte schon einiges in der Familie bei ihr durchlebt, wo man zum Herrn geschrien hat. Weiß nicht, vielleicht auch mit einem Psalm. Und ich wünsche uns das, egal wie, ich wünsche uns nicht, dass uns jemand verfolgt, ich wünsche uns keine Feinde, aber wir sind noch in der Welt. Und es ist eine unserer Aufgaben, immer wieder zum Herrn zu rufen, bis dass er uns antwortet. Ich legte mich nieder, schlief ein, ich bin erwacht, weil der Herr mich hält. Das ist ein ganz anderer Klang als am Anfang. Und wenn man diese 11 Jahre sieht, und der David wird wahrscheinlich auch seine Schuld bekannt haben, denn er kann sich, also wenn man da so von Jerusalem hinabgeht, immer tiefer in die Jordanebene, und es ist auch noch heiß, und man hat die Lade Gottes zurückgelassen und den Tempel, also oder die Stiftshütte, wo er so gerne war. Und er wird gedacht haben, hätte ich das damals angepackt, hätte ich dem Absalom mal erzogen, wie es sich gehört, dann wäre es vielleicht nicht so. Und er war ja mit Schuld. Es ist nicht einfach über ihn gekommen. Ja. Steh auf, o Herr, und dann ruft er nochmal zu Gott, rette mich, mein Gott, denn du zerschlägst meinen Feinden den Kiefer, den Gottlosen zerbrichst du die Zähne. Das hat er, Gerhard es vor 14 Tagen zitiert. Und das ist der Kontext. Ja, der David hat gedacht, ich habe es nicht geschafft, den zu erziehen, aber dem Absalom so richtig eine von Gottes Fäusten, dass er am Rücken liegt und zittert, das gönne ich ihm. Das ist nicht der Tod. Ja? Denn das wissen wir, er wollte ja, dass der Absalom lebt. Dafür hat der Joab kein Verständnis. Joab war eine Kriegsmaschine. Der erledigte das mit dem Schwert. Schwert und Speer war das, was Joab kannte. Auch noch ein bisschen mehr, hatte auch Gottesfurcht, das wissen wir von ihm. Aber das ist so das Gebet. Und dann, und das ist der Blick noch weit darüber hinaus, David, bei Jahwe ist Rettung. Wer heißt so, Jahwe ist Rettung?
Jesus,
genau. Hier drin, deshalb habe ich auch dort nicht Herr, sondern habe bewusst da Jahwe, weil eigentlich immer, wenn Herr groß geschrieben ist, heißt das also Jahwe. Jesus ist Rettung und das steht schon in dem Psalm am Schluss. Und das leuchtet da heraus für uns. Dein Segen sei auf deinem Volk, da sind wir dabei. Und David denkt natürlich als guter König auch an das Volk, er denkt nicht nur an sich. Dein Segen, du wirst das retten, du wirst das hinbekommen. Ich bin mit meinen Möglichkeiten vollkommen am Ende. Der Joab hat über das Heer nichts mehr zu sagen, wir sind nur noch ein Rumpfheer, die anderen sind mehr, die umzingeln uns, wir sind aus Jerusalem geflüchtet. Alles, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahrzehnten, zerstört mein eigener Sohn. Bei Jahwe ist Rettung. Dein Segen sei auf deinem Volk. Das ist unsere Hoffnung. Bei Jesus ist Rettung. Für uns als Gemeindevolk und darüber hinaus. Und dass da eben Jesus aufleuchtet. Ja, ich könnte jetzt noch über Jesus predigen, das mache ich aber jetzt nicht mehr. Wir haben ihm schon zugejubelt, zugesungen. Es ist großartig. Wir schreien zu ihm in Notzeiten und das dürfen wir. Wir werden dazu aufgefordert. Und ich bin gespannt, was er wie er antworten wird. Und wir haben ja schon so ein bisschen erlebt, da und dort, dass er geantwortet hat. Danke, lieber Herr Jesus, dass du unsere Rettung bist, unsere Hilfe, unsere Hoffnung für die Ewigkeit und dass wir liegen und schlafen dürfen, ganz in einem tiefen Herzensfrieden. Wir loben dich. Wir loben dich für diesen Psalm, der so in unser Leben hineinspricht und du kennst unsere Nöte, unsere Herausforderungen. Rede du, Herr, da mitten hinein, dass wir Antwort haben von dir. Von dir, unserer Hoffnung, unserer Zukunft, von dir, dem starken Gott. Amen.